Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder an demselben Ort versammelt, so wie Jesus ihnen gesagt hat, in Jerusalem. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder sprach, so wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, und dann zählen sie auf, wer sie alle sind und woher sie kommen. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben einfach zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Ein gewaltiges Brausen am Pfingsttag. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Das waren die letzten Worte Jesu, bevor er zurückging in den Himmel, bevor er aufgenommen wurde in den Himmel, wieder zum Vater. Wir haben schon letzten Sonntag uns Gedanken darüber gemacht, dass dieser Abschnitt, dieser Zeitabschnitt Himmelfahrt Pfingsten, sowas wie eine Staffelübergabe ist. Eine Staffelübergabe von Jesus an seine Nachfolger. So wie durch ihn Reich Gottes angebrochen ist und angefangen hat, sich zu verbreiten, soll es weiter verbreitet werden über seine Nachfolger. Nicht jeden Einzelnen, sondern die im Verbund, Gemeinde eben. Und tatsächlich, mit Pfingsten kommt genau diese Ausrüstung, so wie Jesus das versprochen hat. Bleibt in Jerusalem, hat er ihnen gesagt, wartet. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Hier kommt die Ausrüstung und wir feiern das heute. An diesem Pfingsttag erinnern wir uns an diese Begebenheit. Damals zu Pfingsten in Jerusalem, übrigens von Gott unglaublich trickreich. Das Pfingstfest ist ja ein jüdisches Fest und die Juden des ganzen Mittelmeerraumes waren in Jerusalem versammelt. Aus Gründen dieses alttestamentlichen Festes. Und so waren die, die dann auch wieder ausschwärmten in ihre Heimatländer, waren einfach mal ebenso in Jerusalem, als der Geist Gottes auf die Versammelten ausgegossen wurde. Wie fantastisch ist das denn gedacht? Und die gehen nach einigen Tagen wieder zurück in ihre Herkunftsländer und nehmen das mit, was sie da erlebt haben. Wofür ist diese Ausrüstung? Jesus hat zu seinen Lebzeiten gesagt, kurz vor seinem Tod, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, ihr Apostel, ihr Jünger, ihr meine Freunde. Und ihr werdet die Dinge auch tun, die ich getan habe, und ihr werdet sogar noch größere Dinge tun, als das, was ich getan habe. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr Lieben, nochmal müssen wir uns das in Herz und Sinn schreiben, dieser Auftrag, den Jesus hier auf der Erde zu Lebzeiten hier als Mensch hatte, dieser Auftrag geht weiter, solange es Gemeinde gibt. Das ist schon seit 2000 Jahren so, aber der wird weitergehen, solange wie es Gemeinde geben wird. Und es gibt so ein paar Eckdaten für diesen Auftrag, wenn du fragst, was ist denn das für ein Auftrag? Dann kannst du das nachlesen in Lukas 4, wo Jesus selbst seinen Auftrag, seine Beauftragung aus dem Prophetenbuch Jesaja nimmt. und den Leuten in der Synagoge sagt, um diesen Auftrag geht's. Es soll den Armen das Evangelium gebracht werden, sagt er. Das heißt nichts anderes als den Bedürftigen, den Menschen, die einen inneren Mangel in sich erkennen, das ehrlich zugeben, denen soll dieser Mangel gefüllt werden, ein für alle Mal durch den Christus. Gefangene sollen in Freiheit kommen. Blinde sollen sehen. Zerschlagene Menschen sollen frei und ledig sein. Das Zeitalter der Gnade ist angebrochen mit Jesus Christus und es soll ausgerufen werden. Das sind die Eckpunkte seines Auftrags. Wer empfindet, er hat Mangel, er braucht Gott, und ihr Lieben, nur solchen Menschen kann Gott auch wirklich begegnen. Jeder, der sagt, ich habe alles, ich brauche nichts, da wird selbst Gott nichts ausrichten, weil der Mensch ja schon in sich genug ist. Er meint es jedenfalls. Aber die Bedürftigen, so wie es in der Bergpredigt heißt, die arm im Geist, die Bedürftigen, die werden ihren Mangel gefüllt bekommen. Erstmal von Jesus Christus, dann von seinen Nachfolgern. Gefangene sollen in Freiheit kommen. Die Menschen, die gefangen sind in der Sünde, gefangen in falschen Gedankengebäuden, gefangen in Dingen, die nicht zu Gott gehören, die sollen in Freiheit kommen. Er sagt sogar im Originaltext, denen ruft er die Freiheit zu. Auftrag für Christus, Auftrag für seine Nachfolger. Blinde sollen sehen. Das geschah in der Gegenwart Jesu, ganz buchstäblich. Und ich wünsche mir, dass wir erleben, dass wir das auch erleben, ganz buchstäblich. Überall da, wo Nachfolger Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, wünsche ich mir, dass wir sehen, dass blinde Menschen wieder sehen können. Aber es ist auch so zu verstehen, dass Menschen, die verblendet sind, in falschen Wegen verblendet sind, sehende Augen haben, erleuchtete Augen der Herzen. So wie Paulus das formuliert. Verblendete, Blinde sollen sehen. Durch Jesus selbst, und das geschah ganz buchstäblich, aber auch durch seine Nachfolger. Zerschlagene Menschen sollen frei und ledig sein, sollen wiederhergestellt sein. Und das Zeitalter der Gnade soll verkündet werden. Wenn man das sich so richtig in den Gedanken zusammenknüpft, ihr Lieben, dann ist das all das, was ein Mensch zum Leben braucht. Gefüllt, ein Mangel gefüllt mit der Fülle des Lebens, Freiheit, sehenden Auges durch dieses Leben gehen, wiederhergestellt zu sein und im Zeitalter der Gnade überhaupt unter diesem Gnadeneinfluss zu leben. Und interessant ist, dass Jesus anfängt, diesen Auftrag zu realisieren, da ist er ungefähr 30 Jahre alt, als es von ihm heißt, dass der Geist Gottes auf ihm ist. Er sagt, der Herr hat mich gesalbt, der Geist Gottes ruht auf mir und er hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen die Freiheit und so weiter. Der Geist Gottes ruht auf ihm. Parallele zu Pfingsten, an Pfingsten kommt die Kraft aus der Höhe auf die Nachfolger. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ein perfekter Plan. Von dem gesalbten Christus auf eine gesalbte Gemeinschaft. Nicht, weil Gemeinde ist jetzt das Nonplusultra, sondern Jesus weiß ganz genau, dass das Menschen sind mit ihren Fehlern und mit ihren Schwächen, und doch gibt er ihnen diesen Auftrag, diese mit dieser Salbung, die sie erfahren, oder mit diesem Geist Gottes, den sie erfahren an Pfingsten, diesen krassen Auftrag fortzusetzen, den er nicht mehr erfüllt, weil er ihn nicht mehr erfüllen kann, sondern es ist sein Plan, dass dieser Auftrag nicht mehr von ihm selbst leibhaftig erfüllt wird, sondern durch Menschen. An Pfingsten, kann man so sagen, wird so ein Startschuss gesetzt. Ja, die Staffelübergabe von Christus auf seine Nachfolger, auf seine Gemeinde oder auf die Gruppe seiner Nachfolger ist gesetzt wie so ein Startschuss. Und Gott hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Alles, was möglich ist und sein muss. Und seine Gemeinde, und das gilt heute nach 2000 Jahren immer noch für uns, seine Gemeinde muss diesen Auftrag jetzt annehmen und muss ihn umsetzen. Wir sind doch hier am Sonntagmorgen nicht zusammen, weil wir sagen, ach, das ist so schön hier am Sonntagmorgen und wir hier so für uns und wir kennen uns mehr oder weniger und dann erleben wir Gott und das ist toll und dann geben wir unser Leben zurück. Ja, Gott möchte dich sättigen, er möchte dich erfüllen mit dem Heiligen Geist, aber damit von dir göttliche Dinge ausgehen, damit auch die Kraft des Heiligen Geistes von dir in dein Leben ausgeht. Und ich möchte an dieser Stelle, in diesem ganzen Textgeschehen, ich finde das extrem packend geschrieben und extrem packend erzählt von dem Lukas in der Apostelgeschichte, möchte ich heute Morgen zwei Begriffe rausgreifen und die möchte ich mit euch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und zwar sind das die Begriffe Kraft und Zeuge. Das ist ja so der Schlüsselsatz für diese Staffelübergabe, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft und Zeugen. In diesen beiden Begriffen scheint ja irgendwie das Rüstzeug für den Auftrag zu sein. Mit diesen beiden Begriffen hat das zu tun, wenn du als gläubiger Mensch einem Menschen Freiheit zusprechen kannst, von dem du merkst, der ist gefangen in irgendwas. Mit dieser Kraft hat das zu tun, wenn du weißt, dass du jemandem die Hände auflegen kannst und in der Kraft des Heiligen Geistes jemand gesund wird. Kraft aus der Höhe und Zeuge sein. Das sind die beiden Schlüsselwörter für den Auftrag. Ich steige da mal ein bisschen genauer rein. Zeuge, das Wort Zeuge, im griechischen Text Martis, ist ganz pragmatisch. Einer, der in Kenntnis setzt. Einer, der ans Licht bringt. Einer, der bestätigt. Wir kennen das so aus unserem praktischen Leben. Einer, der bestätigt. In unserem Zusammenhang auch der einer, der wahre Kunde von Gott bringt. Übrigens auch mit Erfahrungswissen, das darf ruhig da drin sein. Und der den Christus bezeugt, nicht in eigener Autorität kommt. Ein Zeuge ist ja immer jemand, der zuarbeitet. Einer, der in Kenntnis setzt, ans Licht bringt. So, ich weiß jetzt mal nicht, so eine Zeugenaussage an sich, ne? Ich weiß ja nicht, ob es Leute hier gibt, die so mal so Gerichtsshows sehen oder gar schon leibhaftig mit Gerichten zu tun hatten oder bei der Polizei mit Zeugenaussagen oder dergleichen Dinge. Zeugenaussage kann eine total pragmatische, unglaublich trockene Sache sein. So, der Richter fragt den Zeugen bestimmte Dinge und er antwortet entweder mit Ja oder bestätigt oder sagt, ja, so ist es gewesen, ja, und ich habe gesehen zu dem und dem Zeitpunkt dies und das. Dann wird das abgenickt, zu Protokoll genommen und das ist eine Zeugenaussage. Das ist so eine Auflistung von Richtigkeiten. Ja, also Rechtsprechung ist ja auch was mit Wahrheit und Gerechtigkeit zu tun hat. Ich will das überhaupt kein bisschen klein machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eine Auflistung von Richtigkeiten, die befriedigt den Verstand und die Sachlage, aber nicht automatisch auch das Herz. Die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich mit einem Juristen verheiratet bin. Mein Mann Tillmann ist ein pensionierter Richter. Und es ist oft so gewesen bei Tischgesprächen, wenn er dann so ganz verklärt in seine sprachlichen Dimensionen abtauchte, wenn es irgendwo ein Rechtsproblem gab. Wir haben uns so angeguckt, die Kinder und ich, und haben gedacht, was ist das für eine Sprache, die er spricht? Das ist wirklich unglaublich, unglaublich konstruiert, denkt man. Es ist einfach trocken, theoretisch, führt in den meisten Fällen zum Ziel, Gott sei Dank. Aber es ist nicht beseelt. Wenn er jetzt hier wäre, dürfte er das ruhig hören. Wahrscheinlich hört das nach. Es ist nicht beseelt, schafft trotzdem Recht. Ist eine gute Facette, aber nicht alles, was man erreichen kann. Und ich möchte das heute Morgen uns so wichtig machen hier, dass Zeuge sein, selbst wenn man wahre Kunde von Gott bringt, ja, selbst wenn es um Gott geht und wenn es nur um Richtigkeiten geht, ohne Begeisterung, ohne Leidenschaft da drin, wird das niemanden überzeugen. Das hörst du dir an, denkst, ja, ist alles richtig, alles wahr. Und es geht so durch deinen Verstand durch. Du gleichst das ab, denkst, ist alles wahr. Aber ich gehe jede Wette drauf ein, in deinem Herzen nimmst du nichts mit. Ohne Leidenschaft, ohne Begeisterung. Ein Zeuge aber, der wahre Kunde von Gott bringt, und der bestätigt ans Licht bringt und den Christus bezeugt, der begeistert ist. Und ich meine dieses Wort in dem ursprünglichen Sinn der Bedeutung, begeistert, nämlich durch den Geist Gottes erfüllt, mit dem Geist Gottes durchdrungen, der wird die Welt in Brand setzen, wenn er Wahrheit in der Kraft des Heiligen Geistes bezeugt. Und ihr Lieben, das ist uns so, das ist so wichtig, das ist auch Gott so wichtig, wenn er sagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft, dann meint er den ganzen Menschen. Und so auch hier, in diesem Zeugendasein, muss der ganze Mensch mit Herz und Verstand, vor allem mit Leidenschaft und dieser vom Heiligen Geist in Brand gesteckten Leidenschaft, wenn ich das mal so sagen darf, muss er auftreten. Sonst bewirkt das Zeugnis nichts. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Es ist ein entscheidender Punkt, Christus zu bezeugen. Ein entscheidender Punkt, nicht in eigener Autorität dazustehen, sondern zu bezeugen. Und zu diesem Zeugnis gehört natürlich auch, dass ich in meinem tiefsten Innern davon überzeugt bin, das ist wirklich die Wahrheit. Das ist nicht eine Wahrheit, die ich vom Hörensagen kenne, hört sich gut an und manche Leute lassen sich darauf ein, sondern ich muss in meinem tiefsten Innern erfasst haben, ja, das ist wirklich wahr. Dann bin ich ein Zeuge. Jetzt kommt die Kraft zu dem Zeugnis. Die Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr empfangen, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, und ihr werdet meine, ich setze mal dazu, begeisterten Zeugen sein, nämlich mit dem Geist erfüllten Zeugen sein. Das ist die Kraft aus der Höhe, ihr Lieben, die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist in dem Wort Begeisterung oder Leidenschaft überhaupt noch völlig unzureichend erfasst. Ja, das kann man einfach gar nicht in Worte kleiden. Ich möchte euch mal so ein paar Eckdaten zu dieser dritten Person der Dreieinigkeit hier so ein paar Brocken vorwerfen. Den meisten von euch ist das sicherlich sehr vertraut. Der Heilige Geist als dritte Person der Dreieinigkeit steht in vielen Denominationen so ein bisschen im Schatten. Es ist Gott der Vater, Gott der Sohn, ja, auch noch der Heilige Geist wird selbstverständlich respektiert. Im apostolischen Glaubensbekenntnis hat der Heilige Geist nur einen einzigen Satz. Der Vater wird beschrieben als der Schöpfer, der Sohn wird Gott sei Dank sehr umfassend beschrieben, was es mit diesem Sohn auf sich hat. Und da steht nur ein Satz, wir glauben an den Heiligen Geist. Die Heilige Christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ja, das tun wir ja auch. Und deswegen braucht es da ein bisschen mehr Umfeld, ein bisschen mehr Futter für den Heiligen Geist. Das ist weit mehr, ihr Lieben, als das, was Jesus verheißt, der Tröster, der kommt, der Beistand, der Erinnerer, der in alle Wahrheit führt, der Allgegenwärtige. Im ersten und letzten Kapitel der Schrift stehen Aussagen über den Heiligen Geist. Im allerersten Kapitel der Bibel steht, lesen wir, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sagen manchmal, er brütete über dem Chaos, so war es, bevor die Schöpfung ihre Form annahm, brütete der Heilige Geist über dem Chaos, über dem noch nicht geordneten. Und im letzten Kapitel lesen wir genau das, was wir da vorhin gesungen haben. Maranatha heißt nichts anderes, Jesus komme bald. Ein hebräisches Wort, Jesus komme bald. Und es ist ja im letzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung die Rede davon, von der himmlischen Welt, die Gott eines Tages, nachdem diese Welt, zu die Zeit dieser Welt zu Ende gegangen ist, erschafft er eine neue Welt. Und diese neue Welt wird beschrieben, die goldene Stadt Jerusalem, in der es keine Sonne mehr geben muss, weil die Menschen in der Gegenwart Gottes, immer in der Gegenwart Gottes sind. Es wird keine Tränen, kein Leid, all diese Dinge nicht mehr geben. Und am Ende steht geschrieben, dass das Sinnbild für Gemeinde, die Braut und der Geist sprechen, komm Christus, komm Jesus, vollende diese Welt. Die Braut und der Geist oder der Geist und die Braut sprechen, komm. Am Anfang, am Ende, der Geist Gottes. Und er durchzieht die ganze Bibel. Es ist keine neutestamentliche Erfindung, der Heilige Geist. Oder gar wurde er an Pfingsten erfunden? Nein, das muss ich aber euch nicht erzählen. Was tut er noch, der Heilige Geist? Er erschafft neues Leben im Inneren eines Menschen, der sich Christus zuwendet. ein komplett erschaffener Mensch, der körperlich vor dir steht, wo du denkst, wow, was für ein toller Mensch, komplett erschaffen, wird in seinem Inneren vollständig erneuert. Es wird ein neues Leben in seinem Inneren geschaffen durch den Heiligen Geist, wenn dieser Mensch sein Leben Christus anvertraut. Wir nennen das Wiedergeburt, da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Begriff, weil der Begriff Wiedergeburt wird in anderen Religionen auf ganz andere Art und Weise verwendet. Von Neuem geboren, sagt Jesus dem Nikodemus. Der Mensch muss von innen heraus von Neuem geboren werden. Und der Nikodemus fragt völlig zu Recht, wie kann das gehen? Ein Mensch, der schon geboren ist, leiblich geboren, wie kann der wieder zurück in seinen Mutterleib und dann nochmal geboren werden? Uns ist das schon so vertraut, aber man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich heißt, von Neuem geboren zu werden, der innere Mensch. Das tut der Geist Gottes. Übrigens, interessante Parallele, der einzig geborene Sohn Gottes, nämlich Jesus, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Der Engel sagt der Maria, der Geist Gottes, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst ein Kind bekommen. Ja, auch da interessante Parallele, Jesus Christus, der gezeugt wurde durch den Heiligen Geist und die Menschen, die ihm nachfolgen, von innen auch neu werden. Es ist wirklich ein neues Leben. Was tut der Heilige Geist noch? Er bildet den Charakter. Die Bibel bezeugt uns, dass dieser Geist, der den Menschen von innen neu macht, zu einem neuen Leben erschafft, dass er wohnt im Herzen dieses Menschen, im Zentrum. Und von innen heraus bildet er den Charakter. Könnt ihr nachlesen im Galaterbrief Kapitel 5. Das sind Dinge, wenn wir das lesen, die wenigsten Menschen haben einen Charakter, der friedvoll ist, der freudig ist, der liebevoll ist, sanftmütig, treu ist, selbstbeherrscht. Die wenigsten Menschen haben so einen Charakter. Und wenn, dann nicht in allen Facetten. Aber diese Charaktermerkmale, die eigentlich die Charaktermerkmale Christi sind, die werden herausgebildet, die werden geformt durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn er einmal Wohnung genommen hat, wenn ich ihn lasse und nicht wegdrücke und nicht dämpfe, formt er meinen Charakter. Dass ich gütig sein kann, wo ich eigentlich hartherzig bin. Dass ich lieben kann, wo ich eigentlich auf Ablehnung gebürstet bin. Dass ich friedvoll bin, wo ich mit Aggression drauf bin. Dass ich sanftmütig bin, wo mir eigentlich der Kragen platzt. Er bildet den Charakter. Und was natürlich für Pfingstgemeinden so richtig gut ist, wenn wir uns das nochmal klar machen, der Geist Gottes kommt mit Gnadengaben in seine Gemeinde. Und das könnt ihr im 1. Korinther 12 nachlesen und im Römerbrief Kapitel 12 könnt ihr das nachlesen. Er ist mächtig und unerklärlich wirksam mit den Gnadengaben. Zum Beispiel mit prophetischer Rede, mit Gedanken, die ein Mensch von sich aus nicht haben kann, aber durch Gott inspiriert ist und Gedanken weitergibt, die einem anderen Menschen unmittelbar ins Herz spricht. Zum Beispiel mit der Gnadengabe des Glaubens. Zum Beispiel mit der Gnadengabe von Sprachenrede. Ist vielleicht nicht allen vertraut, aber den meisten ist es hier vertraut. Es gibt eine Gebetssprache, die unser Verstand nicht versteht, die der Geist Gottes uns aber eingibt und die wir sprechen. Und die Bibel bezeugt uns, das, was wir mit dieser Gebetssprache sprechen, ehrt in jedem Fall den Herrn. 1. Korinther 13, 1. Korinther 12, 13 wird das ganz genau beschrieben. Die Gnadengaben, die mächtig und unerklärlich wirksam sind, die Gaben von Wunderheilungen, Krankenheilungen und eine völlige Souveränität des Geistes, der Geist teilt sie nämlich aus, wie er will. Es ist nicht so, dass jemand die Gabe der prophetischen Rede gepachtet hat bis an den Rest seines Lebens und manch einer hat das gar nicht. Sondern wo es gebraucht wird, werden Menschen, die an Christus glauben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, beschenkt mit dieser Gnadengabe. So ist Gott. Wo das gebraucht wird, erweist er sich in seiner Macht. Und das sind tatsächlich genau dieselben Dinge, die auch Christus bewirkte, wenn Kranke gesund wurden, Blinde sehend wurden, wenn er Menschen wie zum Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen direkt ins Herz spricht, was ihr Leben ausmacht, und die sagt, du kennst mich doch gar nicht, woher weißt du das? Die unerklärlich wirksamen Gnadengaben, und ihr Lieben, ich wünsche mir, dass diese Gemeinde überschüttet wird mit den Gnadengaben Gottes. Nicht, damit wir sagen, boah, wie toll wir sind, sondern damit wir zu unserer Natürlichkeit eine übernatürliche Kraftwirkung dazu tun können und das mit in unser Leben nehmen. Und diese Gnadengaben, wenn ihr das lest in den entsprechenden Bibelstellen, das ist nicht alles, was es gibt. Da denkt ihr nicht, ach so, die 9 gibt es und mehr gibt es nicht. Es gibt unendlich viele Gnadengaben. Anemone, heute bist du hier, dieses Bild hier. Es ist eine Gnadengabe, wenn man künstlerische Fähigkeiten hat, diese künstlerischen Fähigkeiten vom Geist Gottes inspirieren zu lassen, dass ein Bild zu Menschen spricht. Alles, was du als natürliche Gabe in dir hast, kann übernatürlich wirksam werden durch den Geist Gottes. Und das ist das, was Gott will und womit er Menschenherzen auch erreichen möchte. Das alles macht der Geist Gottes. Und tatsächlich, zurück zu unserer Geschichte, er gibt Zeugenmut, Zeugenbegeisterung vor allem, Leidenschaft. Und tatsächlich ist im ursprünglichen Sinne von dem Wort, was hier steht, da steht im griechischen Grundtext Dynamis. Dynamis erinnert uns völlig zu Recht an Dynamit. Da hält man ein Feuerzeug dran und BOM! Dynamis, die Kraft, die in Bewegung setzt. Und heißt auch tatsächlich in der Wortbedeutung, das ist übrigens, wenn ihr Bibeltext lest, immer sehr wichtig, die Worte, die in der Bibel stehen, stehen nicht zufällig so, wie sie da sind, sondern die haben tatsächlich eine Bedeutung. Das ist eine innewohnende Vollmacht in der Wortbedeutung. Also eine Vollmacht, die du, wenn du Christus nachfolgst und der Geist Gottes in dir wohnt, dich von innen neu gemacht hat, hast du eine Vollmacht durch den Geist Gottes in dir. Ist leicht vorstellbar, finde ich, weil er ja den Menschen vom Inneren her steuert. Dynamis heißt aber auch, es sind Krafttaten, Wunder, die Jesus als den Gesandten Gottes auswiesen. Und die aber auch die Gläubigen als die Gesandten Gottes ausweisen. Das alles ist in diesem Begriff Kraft drin. Jesus wies sich aus mit Zeichen und Wundern, ganz bewusst. Nicht auf Knopfdruck, so Jesus, jetzt zeig uns mal, so bei seinem Verhör, jetzt zeig uns mal, was du kannst. Nie so. Immer nur im Dienst der Menschen, um Herzen zu gewinnen, um Gott zu erweisen. So meint es Gott mit dir. Deswegen wurde der Blinde wieder sehend und deswegen konnte der Lahme wieder gehen. Ich möchte euch 2 Beispiele von begeisterten Zeugen bringen heute Morgen. 2 Beispiele. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das so richtig auf der Zunge zergehen lassen und uns daran ein Beispiel nehmen. Nochmal zurück zu diesen Gedanken vom Auftrag. Der Auftrag für Gemeinde Jesu hat ja nicht aufgehört, nur weil wir 2000 Jahre davon entfernt sind. Es ist wichtig für jede Gemeinde, immer wieder neu sich in Brand setzen zu lassen durch diesen Geist Gottes, der immer noch derselbe ist und der immer noch Gemeinde gebraucht, anstelle von Christus Reich Gottes zu bauen. Ich möchte euch mal 2 Beispiele vorlesen von begeisterten Zeugen. Das eine steht im 1. Johannesbrief, also Johannes, der Jünger Jesu, der sehr alt geworden ist und der ungefähr 90 nach Christus schon mit Irrlehren und all so einem Zeug da zu kämpfen und zu tun hatte. Und es war so wichtig, interessant, das ist nicht nur heute wichtig, es war schon gleich, nachdem Gemeinde entstand, unglaublich wichtig, die Wahrheit von der Irrlehre abzugrenzen. Und dazu braucht es nicht eine Auflistung von Richtigkeiten, die kann man nämlich entweder sagen, die kann man entweder bestätigen oder man verwirft sie. Dazu braucht es leidenschaftliches Zeugnis, was im Herzen hängen bleibt. Johannes schreibt zu Beginn seines ersten Briefes, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ich finde das so begeisternd, auch in dieser Doppelung. Er wiederholt ja manche Sätze mindestens zweimal. Das Herz ist übervoll. Leute, wir können es bezeugen. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Händen berührt, dieses Wort des Lebens, den Christus. Und wir schreiben euch das, damit unsere Freude euch ansteckt. Wir hatten im letzten Lobpreisabend am Donnerstag einen Impuls hier, dass Alain hatte diesen Impuls, dass wir mehr Freude zulassen dürfen, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen. Dass wir das nicht so mit unserer Erfahrung, mit unserer Nüchternheit begrenzen, sondern tatsächlich Freude ist ja auch die Frucht des Heiligen Geistes, dass wir dieser Freude mehr Raum lassen dürfen in der Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, was Johannes hier schreibt. Und dann gibt es noch einen zweiten begeisterten Zeugen. Das ist ein vollständig verwandelter Petrus. Das ist der Petrus, der noch einige Wochen vorher in der Situation, wo ihm Leute auf den Kopf zusagen, pass mal auf, du bist doch auch einer von denen, die dazu gehören. Er sagt, nee, ich nicht. Er sagt das nicht einmal, ich muss das euch nicht erzählen, trotzdem tue ich es nochmal der Eindringlichkeit wegen. Er sagt es nicht einmal, nicht ein zweites Mal. Er sagt es dreimal, ich kenne den Menschen nicht, den Christus. Und er geht raus und weint bitterlich über diesen Verrat, über diesen Herzensverrat. Und jetzt lesen wir in der Pfingstgeschichte, Petrus tritt zusammen mit den 11 Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärt er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Mit lauter Stimme. Hört mir zu! Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und dann zitiert er den Propheten Joel, denn er weiß, er hat gläubige Juden versammelt vor sich. Ja, es ist für seine Glaubwürdigkeit und für die Glaubwürdigkeit seines Berichts total wichtig, dass er alttestamentliche Bezüge nimmt. Und er zitiert, am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und dann zitiert er die gesamte Stelle. Ihr Leute von Israel, ab Vers 22, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn auch euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Ihr aber habt ihn ans Kreuz geschlagen, habt ihn töten lassen. Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes auferweckt, hat ihn befreit und auferweckt am dritten Tag. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Und dann nimmt er wieder Bezug auf alttestamentliche Zusammenhänge, schon David sagt, und er bezeugt, doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit seinem Eid zugesichert, und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Es ist eine unglaubliche Klarheit in den Gedanken dieses Mannes, dieses wahrscheinlich ziemlich einfachen Mannes. Eine unglaubliche Klarheit. Er bringt einfach mal mit ein paar Sätzen das Evangelium auf den Punkt. Schon David sprach von der Auferstehung des Messias, sagt er. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Er ist gen Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Und dann steht einige Verse später, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Boah, das hat voll eingeschlagen, bis ins Innerste getroffen. so getroffen, dass sie fragen, was sollen wir tun? Stellt euch mal vor, ein paar tausend Leute sind da versammelt. Wahrscheinlich habt ihr eine Stecknadel fallen hören. Was sollen wir tun? Fragten sie und die anderen Apostel. Und Petrus wieder ganz kühn, sicher auch wieder mit lauter Stimme, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus taufen, von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt für euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern. Das ist unsere Legitimation, ihr Lieben. Jeder, der zu Gott kommt, um Vergebung der Sünden bittet, wird diese Vergebung erfahren von Gott. Und wenn er es will, wird er den Heiligen Geist empfangen. Und das gilt für alle Menschen bis ans Ende des Zeitalters der Gemeinde. Und dann steht am Ende dieses Abschnitts, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wenn diese Auflistung der Lebensdaten Jesu eine reine Auflistung von Wahrheiten gewesen wäre, hätten die Leute zugehört, hätten gesagt, interessant, wären so wieder nach Hause gefahren, wie sie gekommen sind. Das war ein begeistertes, buchstäblich begeistertes Evangelium. Und das ist so beeindruckend an den Jüngern dann tatsächlich bei vielen Geschichten, die wir kennen, von Zweifel und sie waren sich nicht sicher und haben Jesus noch kurz bevor er zum Vater zurückging gefragt oder haben ihm gesagt, Herr, zeig uns den Vater nach 3,5 Jahren Lebensgemeinschaft. Und an dieser Stelle, begeistert durch den Heiligen Geist, haben sie vollständig klare Sicht und können die Wahrheit in die Herzen transportieren. Und ihr Lieben, darum geht's, auch heute noch, auch für uns hier. Etwas, was du in deinem Leben tust, was gut und richtig ist, aber ohne Leidenschaft, kostet dich Kraft, wird nichts reißen. Eine kleine Randgeschichte noch. Wer von euch kennt denn die Internetseite mymüsli.de? Kennt das jemand? Kennt ihr die Geschichte, wie das entstanden ist? Ganz kurz, in ganz kurzen Punkten. Es hat auch mit Leidenschaft zu tun. Das waren junge Männer, ich glaube 3 junge Männer, die aus irgendwelchen Gründen so eine Idee hatten, Müsli zu perfektionieren. Hört sich total bekloppt an, aber es ist ja eigentlich was Tolles, weil ernährungsbewusste Menschen achten ja auf sowas. Und sie hatten von vornherein den Ansatz, dass sie wirklich mit perfekten Zutaten, mit Bio und all diesen Dingen, die so richtig vom Feinsten sind, auch mit Verpackung, mit allem drum und dran, dass es so richtig was Besonderes sein sollte. Und wollten aber das nicht in Läden aufmachen, sondern wollten es übers Internet vertreiben. Und so wie man das macht, wenn man eine Geschäftsidee hat, macht man eine Marktanalyse. Und sie haben so rumgefragt, sie haben auch so eine Marktanalyse gemacht, haben so rumgefragt, ob es Leute gibt, die über Internet sich Müsli bestellen würden. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, was dabei rausgekommen ist. Von den Leuten, die sie gefragt haben, weiß nicht, lass es 50 sein, haben alle gesagt, nee, übers Internet würde ich niemals Müsli bestellen. Und sie waren trotzdem so gepackt von ihrer Idee, dass sie gesagt haben, so, wir können jetzt 2 Dinge machen. Entweder packen wir unsere Sachen wieder ein und sagen, ist kein Bedarf, oder wir setzen uns einfach über diese Umfrage hinweg und folgen unserer Leidenschaft und unserer Überzeugung. Heute ist das nicht nur ein Internetforum, sie haben tatsächlich das Zweite gemacht, sie haben sich über diese Umfrage hinweggesetzt und haben einfach losgelegt, entsprechend ihrer inneren Überzeugung und mit dieser Leidenschaft, die sie in diesem Segment hatten. Und ich weiß nicht, wenn ihr es kennt, Elke und Anemone, wenn ihr es kennt, es ist wohl, glaube ich, ziemlich genial, weil du kannst dir dein komplett perfektes persönliches Müsli von mir aus mit Namensschild auf der Dose schicken lassen und kannst es auch immer wieder, da gibt es so eine Geschmacksblume, du kannst dir das zusammenstellen nach verschiedenen Kriterien und sie sagen dir dann so, da kommt jetzt süß-sauer raus oder da kommt zu süß raus oder crunchy oder vermatscht oder wie auch immer und du denkst, oh nee, das wollte ich ja nicht, da ändere ich nochmal. Das ist diese innere Überzeugung mit einer Leidenschaft, die sich über vernünftige Dinge einfach auch manchmal hinwegsetzt. Und wenn man so an diese Anfrage denkt, dann weiß man ja auch, ja, diese Leute, die das für möglich halten müssten, die müssten ja dieselbe Fantasie haben, die müssten ja für möglich halten, dass sowas geht, und das hatten die eben nicht. Und so ähnlich ist es mit unserem Zeugnis vom Christus. Wenn du fragen würdest, wer möchte das denn, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, nö, ich lebe mein Leben, mir geht's gut, brauche ich nicht. Gib dich damit nicht zufrieden. Gott macht Türen auf mit Menschen in besonderen Situationen. Der Geist Gottes wird uns zeigen, wo Menschen mit Leidenschaft dieses Evangelium bezeugt bekommen müssen, damit sie in ihrem Herzen angesprochen sind. Damit wird die Welt bewegt, ihr Lieben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Auch heute Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Wir werden Bedürftigen frohe Botschaft bringen. Wir werden Gefangenen die Freiheit zurufen. Wir werden Blinde sehend machen, Zerschlagene frei und ledig sprechen und das Zeitalter der Gnade verkündigen. Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ausgestattet mit den Gnadengaben des Geistes. Wir wollen begeistert und leidenschaftlich diesen Auftrag annehmen und weiterführen. Will das jemand außer mir? Gib dir mal Handzeichen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Und ihr Lieben, das Pfingstereignis ist ein einmaliges Ereignis. Das ist das, was im Propheten Joel vorausgesagt wurde. Aber die Pfingsterfahrung, so nennen wir das, die ist beliebig erneuerbar. Wenn wir gleich den Gottesdienst ausklingen lassen und wir fassen uns ein Herz und sagen, ja, Geist Gottes, wir lassen uns neu auf dich ein, komm über uns, pack unser Herz, begeistere uns, gib uns die Wahrheit ins Herz und befähige uns, dann folgen wir dem, was Paulus den Ephesern sagt, werdet voll Geistes. Wir können hier Pfingsten nicht nochmal wiederholen. Das ist ein einmaliges Ereignis. Von da an ist es möglich, dass Menschen den Heiligen Geist erfahren können und den Heiligen Geist erleben und er auf sie kommt. Aber diese Pfingsterfahrung, die wünsche ich mir heute Morgen für uns. Und ich möchte euch bitten, steht doch mal auf. Und vielleicht die Lobpreisgruppe, kommt ihr mal nach vorne. Die Voraussetzung, den Heiligen Geist in seiner Kraft zu empfangen, ist das gläubige Herz. Das Herz, was sagt, Jesus Christus, du bist mein Herr. Das ist das Herz, was um Vergebung der Sünden bittet, umgekehrt ist und sich Gott wieder zugewandt hat. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass Jesus seinen Jüngern sagt, geht zurück nach Jerusalem und wartet. Und die waren tatsächlich täglich da so zu ungefähr 120 Leuten versammelt und haben gebetet. In einem Ort, wo sie sich frei gefühlt haben, wo sie eine innere Freiheit hatten auch und haben ganz treu gewartet. Sie haben ihrem Herrn einfach geglaubt. Und so, wenn du jetzt hier stehst und du weißt, dein Herz gehört Jesus, dann sagt uns die Bibel, dass wenn wir den Vater bitten, er wird uns den Heiligen Geist geben, wenn wir das wollen. So wie natürliche Väter ihren Kindern gute Gaben geben, so wird er uns den Heiligen Geist geben, wenn wir das wollen. Und du kannst dich dem Herrn wirklich anvertrauen an dieser Stelle. Der Geist Gottes sagte mal, jemand ist ein Gentleman. Er wird dich nicht beschämen. Er wird dich nicht bloßstellen. Aber er wird dich füllen mit seiner Kraft, damit du ein Gesalbter bist, so wie Christus ein Gesalbter war. Wir wollen dieses Lied nochmal zusammen singen, was wir zu Beginn des Gottesdienstes gesungen haben. Nimm das als Gebet, dieses Lied. Vater im Himmel, wir strecken uns aus nach dir, Vater im Himmel. Wir bitten dich um die Gabe deines Heiligen Geistes. Wir bitten dich, Herr, dass wir Pfingsten erleben, hier als Gemeinde in Jesu Namen. Und ich bitte dich, dass du jetzt dein Herz wirklich komplett auf den Vater ausrichtest, auf Gott ausrichtest. Nicht guckst, was bedeutet das jetzt für mich, nicht abgleichst, gleich nicht ab. Mit irgendwelchen Befürchtungen oder mit irgendwelchen Personen, gleich nicht ab. Streck dich aus, streck dich aus. Lass uns Pfingsten erleben, Herr, in Jesu Namen. Befähige uns mit deinem Geist. Lass deinen Geist ruhen auf uns. Lass ihn von innen heraus uns befähigen, deine Zeugen zu sein als Gemeinde. Das ist hier der Offenbarungsort deiner Gegenwart und es soll in jedem Einzelnen der Offenbarungsort deiner Gegenwart sein, in Jesu Namen. Amen.